Guten Morgen miteinander. Ich möchte beginnen mit einem Statement heute Morgen. Jesus Christus hat den Sieg errungen. Genau, Halleluja. Nein, ich werde dieses Statement heute Morgen wiederholt machen. Und zwar nicht nur deswegen, weil es stimmt, weil Jesus wirklich eben den Sieg errungen hat, sondern auch deswegen, weil wir, also die sichtbare Welt, das hören muss, aber auch die unsichtbare Welt muss das hören. Die unsichtbare Welt? Ja, die unsichtbare Welt muss das hören. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke, wenn wir eine Umfrage machen würden in unserer Gesellschaft heute, dann würden 60-80% und vielleicht auch mehr noch sagen oder würden Ja sagen zu folgendem Statement. Sie würden Ja sagen dazu, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als das, was man sehen kann. Und sie würden dabei denken an Dinge, die passieren, die sie nicht im Griff haben, von denen sie nicht erklären können, weshalb. Sie würden dabei vielleicht auch an Geister oder Dämonen oder Geistführer oder was auch immer denken, aber sie würden sagen, da ist mehr. Vielleicht denken sie aber auch oder würden sie auch daran denken, dass es Menschen gibt, die irgendwie scheinbar übersinnliche Kräfte oder Gaben haben, die nicht zu erklären sind. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde. Und wenn wir in den Fernseher schauen, dann sehen wir eigentlich diese Dinge immer wieder. Und zwar sehr häufig, häufiger als vor 20 Jahren noch. Überall gibt es Leute, die quasi übernatürliche Fähigkeiten oder Kraft haben. Und ja, auch das mit den Geistern ist immer wieder präsent. Sie sollen uns das Fürchten oder das Gruseln lehren. Es ist immer wieder da. Aber abseits, also nur schon die reine Menge von diesen Dingen, die wir sehen können oder die wir hören, sehen im Fernsehen, nur schon die reine Menge, sie alleine ist ein Zeugnis dafür, dass da doch tatsächlich irgendetwas ist. Und die Frage ist einfach, was genau? Und ich habe auch als Pastor meine Erfahrungen gemacht. Da sind gestandene, nüchterne Christen, gläubige Christen zu mir gekommen, haben gesagt, ich bin in einen Raum gegangen oder ich war in einer bestimmten Situation und auf einmal war es da. Ich kann es nicht beschreiben, aber auf einmal war es da. Es war ganz kalt, sagen sie dann vielleicht. Oder es hat Angst ausgelöst. Oder das war finster. Es war einfach irgendwo da. Und es gab auch und gibt immer wieder Menschen, die zu mir kommen und erzählen, dass sie solche Dinge, und sie reden dann auch vom Geistwesen, schemenhaft wahrgenommen haben. Gesehen haben, wenigstens eben schemenhaft. Und das sind glaubwürdige, nüchterne Menschen. Und ich selber kenne das übrigens auch. Und sie sind vielleicht bedrängt worden durch solche Dinge. Und dann aber, und das, um das geht es, dann aber, wenn immer sie dann den Namen Jesu angerufen haben oder den Sieg Jesu proklamiert haben, dann bezeugen sie auch alle und dann ist es weggegangen. Dann war es einfach weg. Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Ich denke, um das geht es. Und ich möchte heute in dieser Predigt Gemeindefamilie in anderen Sphären, möchte ich nicht nur diesen Punkt anschauen, dieses Übersinnliche oder was auch immer, sondern ich möchte diesen Punkt anschauen in Bezug zur Gemeinde und was die Gemeinde damit zu tun hat. Und ich lese folgenden Text, Epheser 3, die Verse 8 bis 11. Epheser 3, die Verse 8 bis 11. Paulus schreibt hier, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den, Zent- von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Soweit der Text. Erstens, die Realität der unsichtbaren Welt. Mit diesen anderen Sphären, die ich im Titel der Predigt habe, meine ich nicht irgendetwas Unbestimmtes, sondern da beziehe ich mich ganz konkret auf den Text, der hier im Vers 10 ist, es sagt, Himmelswelt, in den Himmelswelt. Also diese Sphären ist diese Himmelswelt oder die himmlischen, wie man auch übersetzen könnte. Und dort siedelt Paulus diese Dinge, Mächte und Gewalten an. Er nennt sie Mächte und Gewalten. Nun, ich muss vielleicht vorausschicken, die Bibel gibt uns nicht sehr viele und schon gar keine systematische Hinweise über diese Dinge. Und trotzdem gibt es immer wieder solche Spickel, solche Texte, solche Sätze, in denen sie darauf Bezug nimmt. Und wir können einiges daraus herauslesen und auch zu gewissen Ergebnissen kommen. Und ich freue mich deshalb ganz besonders über den Epheserbrief, weil in diesem Epheserbrief sind doch drei Bezüge, in denen Paulus auf diese Dinge zu sprechen kommt. Und in jedem diesem Bezug, in jedem diesem Textteil hat Paulus auch eine Aufzählung beigefügt, eine Aufzählung von Dingen. Eben hier in Epheser 3, Vers 10 nennt er Mächte und Gewalten. In Epheser 1, Vers 21 spricht er auch von Mächte und von Gewalten, aber auch von Kräften und von Herrschaften und von Namen. Und in Epheser 6, Vers 12, dort spricht er auch von Mächten und Gewalten, aber er spricht dann auch von Weltbeherrschern dieser Finsternis und von Geistern, bösen Geistern in der Himmelswelt. Es scheint also doch, dass da etwas abgeht in dieser unsichtbaren Welt. Die Bibel erkennt die Realität von solchen Dingen. Aber ich denke, diese Listen, die Paulus hier macht, die lehren uns auch noch etwas anderes. Sie lehren uns auch zum Beispiel, dass wir vorsichtig sein müssen darin, Hierarchien abzuleiten. Oder dass wir sagen, wie das übrigens viele auch tun. Oder dass wir sagen, sie sind bestimmte Angriffsspitzen und so Verbindungen geschaffen werden zu bestimmten Tätigkeiten. Das kann sein, muss aber nicht. Und zwar alleine deswegen, weil jede dieser Listen eben unterschiedlich ist. Keine ist gleich. Und wenn Paulus wirklich Bescheid gewusst hätte, dann hätte er uns dreimal genau dieselbe Liste überliefert oder zumindest eine ganz ähnliche Art von Listen. Hat er aber nicht gemacht. Was wir aber sicher sagen können ist, es gibt diese Mächte, es gibt diese Gewalten, da ist etwas. Und sie wirken. Und sie wirken jedes Mal und immer im Dienste des Widersachers. Sie wirken im Dienste des Widersachers. Und was sie tun ist, sie lieben es, wenn sie irgendwo Autoritäten oder Autoritätsstrukturen unterminieren können. Das wollen sie. Sie fühlen sich wohl, wenn etwas Unordnung, niemand wirklich den Überblick hat, da fühlen sie sich auch wohl. Aber sie lieben noch viel mehr, wenn sie einfach verblenden und wenn sie lügen können und so Ideologien, falsche Weltbilder, Weltanschauungen, aber auch falsche Anbetung von Göttern fördern und unterstützen können. Das wollen sie. Es liegt ihnen am Herzen, solche falschen Ideologien als Gedankengebäude aufzubauen. In uns Und da ist hier die Frage bereits die erste. Gibt es Gedankengebäude in deinem Kopf, so Gedankenkonstrukte, die du biblisch eigentlich gar nicht rechtfertigen kannst? Frage. Aber das natürlich auch in der Gesellschaft. Und sie lieben es selbstverständlich, wenn immer sie können, möchten sie gerne die Herrschaft oder Macht ergreifen über geografische Gebiete oder aber eben auch über thematische Gebiete. Ein Beispiel für thematische Gebiete: Sexualität. Sexualität, ein Geschenk Gottes. Und sie machen daraus, indem sie das pervertieren, irgendeine Anschauung. Und da sind wir als westliche Welt, denke ich, ziemlich flächendeckend betroffen davon. Irgendeine Anschauung, die uns eigentlich letztendlich selber auch etwas schadet oder sogar sehr stark schadet. Wie wir mit Sexualität umgehen, macht immer wieder auch zum Beispiel Familien kaputt. Und ja, ich denke auch, manchmal sind diese Mächte auch dabei, wenn sie uns versuchen zu sündigen. Wobei, hier denke ich schon, meistens ist es unsere Lust, die da uns wegzieht, aber sie unterstützen das natürlich. Was ist das Gegenmittel? Jesus hat den Sieg errungen. Jesus hat den Sieg errungen. Er hat grundsätzlich gesiegt und das steht fest. Und das zweite Gegenmittel haben wir hier auch im Text, die Gemeinde. Wir, die Gemeinde. Es heißt nirgendwo in der Bibel, dass wir fliehen sollen. Es heißt nirgendwo, dass wir Angst haben sollen. Es heißt nirgendwo, dass wir uns zurückziehen sollen. Sondern was es heißt, ist, dass wir Respekt haben sollen, sagt der Judasbrief, und dass wir aber Stand einnehmen sollen. 1. Petrus 5, Vers 9, Jakobus 4, Vers 7. Widersteht dem Teufel und dann wird er vor euch fliehen. Das ist der Weg. Und Epheser 6, Vers 12. Wir haben einen Kampf, heißt es hier, nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern unser Kampf, dort heißt es eben, ist gegen Mächte und Gewalten und gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Wir stehen in dieser Herausforderung. Wir, die Gemeinde, ist das Gegenmittel hier. Ein Teil des Gegenmittels. Und Epheser 3, Vers 10, das ist jetzt unser Text. In unserem Text heißt es klar und deutlich, durch die Gemeinde, jetzt, durch die Gemeinde soll die mannigfaltige Weisheit den Mächten und Gewalten kundgetan werden, also die Weisheit Gottes, kundgetan werden. Wie können wir das machen? Ein ganz wichtiger Punkt ist unsere Lebensführung. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wir als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, wie wir miteinander umgehen, das ist entscheidend. Wenn Liebe regiert, wenn Vergebung da ist, wenn wir einander akzeptieren, respektieren, wertschätzen, einander bereit sind zu dienen, das ist das Zeugnis. Das ist etwas, was für sich selber schon spricht. In die unsichtbare Welt, aber auch in die sichtbare. Aber auch wie wir unser Leben führen. Ob wir gehorsam sind, wenn Gott zu uns spricht. Ob wir unser Leben nach den Maßstäben Gottes versuchen, aus seiner Gnade auch zu leben. Das ist etwas, womit wir bereits eben die Weisheit Gottes kundtun. Denn die Leute sehen das. Aber eben nicht nur die Leute. Auch die unsichtbare Welt sieht unsere Lebensführung. Und es ist ein Zeugnis für den lebendigen Gott und es ist ein Zeugnis dafür, dass Jesus der Sieger ist. Hoffentlich. Es gibt noch etwas, was ich bis jetzt ausgelassen habe und das möchte ich nicht weglassen. Ja, das biblische Zeugnis ist ganz klar. Es gibt auch so etwas, was wir Besessenheit nennen. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht und ich möchte das lesen. Ich glaube nämlich, dass es weniger häufig stattfindet, als dass man allgemein denkt oder dass wir gerne vielleicht auch denken, aber dass es eben doch passieren kann. Und dieses Beispiel ist nicht aus einem christlichen Buch, von der Mission oder von einem bestimmten Dienst oder von einem bestimmten Pastor oder so. Dieses Beispiel steht in Wikipedia. Ihr kennt Wikipedia. Okay. Ich zitiere. Im Juli 1838 wurde Johann Christoph Blumhardt zum Pfarrer in Möttlingen ernannt. Gottliebin Dittus, eine junge Frau aus der Gemeinde, litt an einer unerklärlichen Krankheit. Sie wurde von Krämpfen geplagt. Fremde Stimmen redeten aus ihr. 2 Jahre lang, 1842 und 1843, begleitete er diese Frau seelsorgerlich, indem er sie immer wieder an Gottes Verheißungen erinnerte und mit ihr betete. An Weihnachten 1843 endete ihr Leiden. Dass Blumhardt später in einem Krankheitsbericht an das kirchliche Konsistorium als Geisterkampf bezeichnet. Zitat Ende. Denselben Vorgang oder dieselbe Geschichte ist auch im Archiv der Landeskirche hinterlegt. Und dort tönt es so. Ich zitiere. In Möttlingen ruft man ihn 1842 an das Krankenbett der Gottliebin Dittus, die an Krämpfen und Blutungen leidet. Sie hat Geistererscheinungen, Polterspuk wird vernehmbar, in ihren Anfällen redet sie wie mit fremden Stimmen. Für Blumhardt ein Zeichen dämonischer Besessenheit. Nicht als Exorzist tritt er jedoch auf, sondern als Seelsorger, der ein freies Gebet spricht und auch Gottliebin dazu auffordert. Nur ein kleiner Kreis, bestehend aus Blumhardts Frau und einigen Gemeindegliedern, ist Zeuge der Ereignisse. Man erlebt ein plötzliches Verschwinden der Symptome, dann wieder Selbstverwundung und Blutungen von lebensgefährlichem Ausmaß. Gottliebin erbricht Glasstücke, verbogene Nägel, aus Kopf und Haut treten Nadeln hervor, ohne dass eine Wunde vorhanden ist. Schließlich reden die Stimmen auch aus ihrer Schwester Katharina und geben sich als vornehmer Satansengel aus, der jetzt in den Abgrund fahren müsse. Mit dem Schrei «Jesus ist Sieger» wird Ende 1843 ein Schlusspunkt gesetzt. Katharina und Gottliebin werden wieder gesund. Zitat Ende. Bei all den Dingen, die wir jetzt gehört haben, ist es so wichtig, dass wir uns bewusst bleiben, Jesus ist und bleibt Sieger. Zweitens, Gottes Plan, die Gemeinde. Die Aufgabe der Gemeinde ist es jetzt, dass die Gemeinde eben auf diesem Sieg von Jesus steht. Und auf dieser Grundlage können wir mit diesen Mächten eben durch die Art, wie wir die Gemeinschaft leben und führen, können wir zu diesen Mächten eigentlich sprechen. Eben die vielfältige Weisheit Gottes kundtun durch unser Leben. Und etwas, was wir aber auch verbal kundtun sollen, ist das, was Paulus die Verwaltung des Geheimnisses nennt. Ich glaube, Vers 9 oder Vers 10 ist das. Epheser 3. Die Verwaltung des Geheimnisses. Und die große Frage ist jetzt, was ist das? Was meint er damit? Das Geheimnis ist relativ schnell erklärt. Das Geheimnis ist das Evangelium. Also, dass Jesus Christus Menschen rettet und eben auch der Gemeinde zufügen kann. Rettet unter der Herrschaft der Mächte hervor und loslöst und der Gemeinde zufügen kann. Das ist das Evangelium. Die Verwaltung, dieses Wort Verwaltung, Oikonomia hier, bedeutet eigentlich Hausbau oder Familienbau. Und in diesem Zusammenhang geht es natürlich um den Bau der Gemeindefamilie. Gott verwaltet also, das heißt, er hat einen Plan, einen Heilsplan, wir nennen das dann den Heilsplan, die Gemeinde, und zwar verwaltet er den Aufbau der Gemeinde. Das ist sein Plan. Und so sieht das Ergebnis oder das Ziel dieses Planes aus. Ich lese aus Epheser 1, die Verse 20 bis 23. Epheser 1, 20 bis 23. Die hat er in Christus, die, hier geht es um die Macht oder um die Kraft Gottes, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ganz komplizierter Satz, wie fast alle Sätze im Epheserbrief. Und ich denke, deshalb versuchen wir uns doch das einfach zu verbildlichen. Paulus spricht hier vom Haupt. Christus ist das Haupt. Und er spricht davon, dass eben die Macht Gottes gerade bei Christus dadurch zum Ausdruck gekommen ist, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Und ja, Gott kann das. Er kann einfach so rufen und jemand steht vom Tode auf. Aber wir lesen hier auch, dass eben nicht nur Christus als Haupt dargestellt ist, sondern eben auch die Mächte. Und die Mächte, sie haben eine Position bekommen. Die Mächte, die Position der Mächte, die ist unter den Füßen von Christus oder vom Leib Christi. Unter den Füßen von Christus. Oder? Hier. Alles, was Namen hat, Mächte, Gewalten, Herrschaften, wie immer sie heißen mögen, unter den Füßen des Leibes. Aber der Leib, sagt uns dieser Text, das sind wir, die Gemeinde. Wir, die Gemeinde, wir sind der Leib. Denn Christus, er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde. Okay? Aber Christus ist nicht nur das Haupt der Gemeinde, sondern Christus ist auch das Haupt von allem, heißt es hier. Und damit ist auf jeden Fall gemeint die Natur, aber ganz grundsätzlich letztendlich das All. Der Kosmos, alles ist damit gemeint. Alles soll letztendlich zusammengefasst werden unter diesem Haupt, das Christus ist. Das ist der Plan, der Heilsplan, den Gott hier hat. So könnte man ihn versuchen darzustellen. Ist euch aufgefallen? Die Mächte, sie sind unter den Füßen des Leibes. Ihr wisst, wer der Leib ist. Das sind wir, die Gläubigen. Alles klar? Die Bedeutung der Gemeinde wird hier einmal mehr ganz konkret und auf eine spezielle Art und Weise hervorgehoben. Es heißt dann weiter, seine ganze Fülle, die ganze Fülle von Jesus, wohnt im Leib. Und mit dieser Fülle möchte er eben alles zusammenfassen letztendlich. Wir sind Teil dieses Planes, den Gott hat. Ja, eben auch mit der Gemeinde, aber eben mit der ganzen Welt und mit allen. Wir sind Teil dieses Planes. So könnte es am Ende aussehen. Zu diesem Vers sagen Theologen wie Käsemann oder Goppelt oder Gnilka oder Pokorny: Es ist so, durch die Gemeinde übt Jesus Christus seine Herrschaft in dieser Welt aus. Und er verfolgt sein Ziel, nämlich eben den Aufbau der Gemeinde und das Erreichen genau dieses Bildes mit auch der Gemeinde. Ja, hast du gewusst, dass wir wichtig sind als Gemeinde? Hast du gewusst, dass Gott uns in diesem Plan mit einbezogen hat? Hast du gewusst, dass Gott gerade durch die Gemeinde eben auch aufbauen möchte und sie zu diesem Ende führen oder zu diesem Punkt führen möchte, wie er sie sich vorstellt? Heilig und rein lesen wir auch im Epheser 5. Fleckenlos, ohne Runzel. Hast du gewusst, dass Gott sich festgelegt hat und seine ganze Fülle ganz bewusst in die Gemeinde hineingelegt hat? Ist dir das klar? Und wenn wir von Gemeinde sprechen, und das macht auch der Epheserbrief so, in Kapitel 1 und 2, wo es um diesen ganzen Plan geht, spricht er ganz viel oder ganz oft eigentlich von dieser universalen Gemeinde, also dieser weltweiten Gemeinde. Aber es geht ja auch eben um diesen Plan. 3 und 4, da wird es schon bereits konkreter und er zielt mehr und mehr auf die Ortsgemeinde. Kapitel 5 und Kapitel 6 des Epheserbriefes, das kannst du nicht umsetzen, es sei denn in der Ortsgemeinde. Also es geht immer wieder auch um die Ortsgemeinde. Die hat eine Bedeutung. Ich glaube, jeder von uns weiß und hat schon gehört, dass es für Jesus schwierig ist und dass er leidet, wenn Menschen das Evangelium hören, es nicht annehmen, es ablehnen. Dass es ihm schmerzt, wenn das passiert. Und das können wir nachvollziehen. Uns trifft es auch, oder? Aber wie ist das mit seiner Gemeinde? Ich bin überzeugt, dass Jesus ebenfalls leidet, wenn seine Gemeinde gering geschätzt wird. Wenn sie nicht diesen Platz hat, den er ihr eigentlich zugestehen möchte. Wenn viele andere Dinge eben Priorität haben, auch gegenüber der Gemeinde, gegenüber auch der Ortsgemeinde. Und ich glaube, es ist tatsächlich hier auch etwas, was eben diese Mächte gerne fördern möchten, dass die Ortsgemeinde keine Wichtigkeit mehr hat und an Wichtigkeit, an Bedeutung verliert. Weil wenn du alleine unterwegs bist mit Jesus, dann bist du alleine. Es gibt so ein Lied, das wir früher gesungen haben. Ein Solochrist ist ein ganzer Mist. Das kommt daher. Drittens, Gemeinde im Aufwind. Wir wissen jetzt, die Mächte sind Realität. Wir wissen auch, dass der grundsätzliche Sieg Jesu über sie Realität ist. Und wir wissen auch, dass Gott einen Plan verfolgt, den er eben mit der Gemeinde und durch die Gemeinde und durch den Bau der Gemeinde in dieser Welt umsetzen möchte und aufrichten möchte. Und wir haben auch verstanden, dass das für uns als Gemeinde eben auch Kampf bedeuten kann. Geistlicher Kampf, heißt es in Epheser 6. Und die Frage ist natürlich, wie kann das konkret werden? Und ich werde jetzt zuerst einfach mal 3 grundlegende Sachen nennen und die etwas ausführen. Und das erste ist, wir wollen in allen unseren Anlässen die Herrschaft Jesu und den Plan Gottes auch versuchen immer wieder zu proklamieren. Wenn wir uns treffen zum Gottesdienst, dann lasst uns doch in den Zeugnissen, in den Gebeten, lasst uns doch im Lobpreis Jesu Sieg immer wieder ausrufen und proklamieren. Lasst uns staunen darüber, was Gott in unserem Leben getan hat und lasst uns das sagen, eben zeugnishaft weitergeben. Jesus ist Sieger und ihm gehört alle Ehre. Und ja, immer wieder soll es von der Predigt, aber eben auch durch Zeugnisse oder auch in anderen Dingen wie Liedern zum Ausdruck kommen, dass am Ende der Sieg Jesu klar sein wird. Und dass nichts diesen Plan aufhalten kann. Nichts ist imstande, diesen Plan aufzuhalten. Beten wir im Lobpreis seine Allmacht an. Gottes Allmacht. Er ist allmächtig. Und proklamieren so eben die Weisheit Gottes. Aber wir wollen auch weiter das Gebet fördern. Das Gebet hat einen zentralen Moment. Ich sage ja immer, das Gebet ist der Motor der Gemeinde. Ich glaube an das Gebet. Und ich möchte mich hier einmal ganz konkret auch bedanken für all die Gebete, die er immer wieder spricht, für all die Gebetszeiten, die er einsetzt, um für die Gemeinde einzustehen. Ob das zu Hause oder im Team oder in der Kleingruppe ist. Und natürlich auch ganz besonders am Donnerstagabend, wenn wir Gebetstreffen haben. Und ich möchte auch sagen, es ist eben gerade da, wenn wir konkret für die Gemeinde beten, dann sind die Dinge, die wir beten, eben auch zu verifizieren. Also wir können sie prüfen. Handelt Gott? Antwortet er oder nicht? Und wir freuen uns, wenn wir erleben dürfen, wie sich Situationen im Leben von Menschen ordnen, weil wir dafür gebetet haben. Und wir freuen uns, wenn Menschen durch medizinische Hilfe, aber auch durch das Eingreifen Gottes von Krankheit bewahrt bleiben oder eben auch wieder gesund werden, wie wir das auch immer wieder erlebt haben. Und wir freuen uns, wenn Menschen eben aus diesen Mächten, aus Gebundenheiten herausfinden können und in die Freiheit kommen können vor Jesus und durch Jesus. Und das ist mega genial. Gebetserhörung zu erleben ist etwas des Erhebendsten, was man kann. Aus meiner Sicht natürlich. Aber wir erleben dann auch mit, wenn eben dieser Durchbruch, für den wir gebetet haben, nicht geschehen ist. Wir sehen dann auch, dass die Situation sich noch nicht verändert hat. Bei dieser Person oder in diesem Bereich. Und wir bleiben dran und bleiben dran. Und dann erleben wir auch, wie es eben manchmal wirklich ein Kampf ist. Geben wir auf? Nein, wir wollen nicht aufgeben. Wir wollen dranbleiben. Und ich glaube auch, dass gerade solche Situationen uns dann herausfordern, auch andere Formen des Gebets zu praktizieren. Dass wir einmal halt ein Fürbittegebet konkret einsetzen und nicht nur ein Flehen oder ein Bitten. Oder dass wir konkret flehen, weil es diese Situation braucht. Oder dass wir konkret eben proklamieren oder vielleicht sogar durch die Gabe der Prophetie spezifisch beten können. Oder auch in Kampfgebet einsteigen. All das braucht es. Und vielleicht da können wir natürlich wachsen drin. Und das wollen wir tun. Und wir wollen aber auch den Gemeindebau vorwärts treiben. Und auch hier ganz herzlichen Dank für all die vielen Mitarbeitenden. Und wir haben so viele Leute, die mitarbeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich berührt das immer wieder. Mich berührt das wirklich immer wieder. Ganz toll. Aber allein schon, wenn du hier bist, wenn du am Sonntag sagst, ich gehe in den Gottesdienst, ist das wichtig. Weil du wirst gesehen, eben auch von diesen Mächten, nicht nur von mir, ich sehe das manchmal auch, dass du da bist oder ob du nicht da bist. Aber auch diese Mächte, die sehen das. Und vielleicht zählen sie viel, viel öfter, weder ich oder weder wir von der GL. Wir zählen manchmal, wie viele Leute das da sind. Aber vielleicht zählen sie viel, viel öfter. Und sie freuen sich darüber, oh, es ist uns gelungen, es sind wieder 20 weniger. Diese Gemeinde leidet oder was auch immer. Das ist bei uns zum Glück nicht der Fall. Aber einfach als Beispiel, es ist so wichtig, dass wir im Gottesdienst sind, weil es ein Statement ist für die sichtbare Welt, aber auch für die unsichtbare Welt. Und beides zusammen, das Gebet und den Aufbau der Gemeinde, es braucht beides zusammen. Und wenn die Gemeinde wächst, dann ist es wichtig, dass wir Menschen raussenden können zum Evangelisieren, und zwar mit beiden Händen, also mit dem Wort, aber eben auch mit Gutes tun. Das gehört zusammen, das ist das Evangelium, beides. Und dass wir Menschen aussenden können in die Mission, denn das Evangelium muss noch überall gehört werden. Nicht nur hier, hier auch, aber nicht nur hier. Und der Sieg Jesu, er muss weiter proklamiert werden. Ich möchte zum Schluss noch einmal Wikipedia bemühen. Der Artikel geht nämlich noch weiter. Ich zitiere: Der laute Ruf der Geheilten, Jesus ist Sieger, wird zum Losungswort Johann Christoph Blumhardts. Diese Heilung löst eine Buß- und Erweckungsbewegung aus. Am 8. Januar 1844 kamen 4 Gläubige aus der Gemeinde, die beichten wollten. Am 27. Januar waren es 16. Am 30. Januar 35, dann 67, 156, 246 Personen. Schließlich fast das ganze Dorf. Auch Auswärtige strömten nun nach Möttlingen zu Blumhardts Gottesdiensten. An einem Pfingsttag zählte man 2000 Abreisende. In der folgenden Zeit wurde von weiteren Heilungen berichtet, zuerst in Blumhardts Familie, dann in der Gemeinde und bei den Besuchern. Zitat Ende. Das Bewusstsein, dass wir in dieser Herausforderung stehen, im Kampf, hilft, dass wir nicht blind in etwas hineinlaufen. So viel sei heute noch gesagt. Und dann möchte ich noch ein Lied zitieren. Wir, seine Gemeinde, treiben seinen Sieg in der Welt voran. Amen.